Hallo Leute, was geht ab? Ich bin's, Dina, und heute dreht sich alles rund ums Thema Protest und anderes Konsumverhalten. Das hat der Einsatz der Jugend zum Klimaschutz schon gebracht. Salon 5. Wie ihr gerade schon gehört habt, wir werden heute über Protest und Konsumverhalten reden und über den Klimaschutz. Ich werde aber nicht mit euch alleine über das Thema reden. Ich habe nämlich eine Gästin. Ihr Name ist Anna Brehm. Sie ist Referentin für Ökologie und Nachhaltigkeit bei der Böll-Stiftung. Und ich würde sagen, wir fangen an, aber noch nicht mit Anna, sondern mit einer kleinen Frage an euch. Habt ihr eigentlich einen Plan, was der Unterschied zwischen Protest und Demonstration ist? To be honest, ich wusste es auch nicht. Ich hatte gar keine Ahnung. Ich dachte eigentlich, dass Protest und Demonstration im Prinzip das Gleiche ist. Und es ist ähnlich, aber nicht das Gleiche. Und jetzt kommt der entscheidende Unterschied. Wenn man demonstrieren geht, demonstriert man für etwas. Also beispielsweise für den Klimaschutz. Ein Protest hingegen ist etwas, was gegen etwas gerichtet ist. Also im Prinzip eine demonstrierte Ablehnung. Man protestiert gegen die Klimakrise beispielsweise. Und das ist der Unterschied dazwischen. Und falls ihr auch nicht ganz genau wisst, was eigentlich Konsumverhalten ist, erkläre ich euch das auch gerne nochmal. Und zwar kann man im Prinzip das Konsumverhalten so beschreiben, dass es halt ein Verhalten eines Menschen ist beim Kauf bzw. Konsum von irgendwas. Also im Prinzip, long story short, wie man mit etwas umgeht. Beispielsweise mit Lebensmitteln, mit Verkehrsmitteln, Kleidung und diesem ganzen Kram. So, jetzt seid ihr auch im Bilde mit den Begriffen und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht mehr so lange und fangen direkt mal an, mit Anna zu quatschen über das Thema Einsatz der Jugend zum Klimaschutz, insbesondere Protest und Konsumverhalten. Also, herzlich willkommen, Anna.
Ja, hi Dina, ich freue mich auch hier zu sein und heute Morgen ein bisschen mit dir zu quatschen. Ich bin Anna Brehm, bin Referentin für Ökologie und Nachhaltigkeit bei der Böll-Stiftung. Kennen vielleicht einige, aber für die, die es nicht kennen, das ist die grüne politische Stiftung, also quasi die Stiftung von Bündnis 90 Die Grünen. Und ich betreue hier alle Themen, die mit den ökologischen Krisen unserer Zeit zu tun haben, also Energiewende, Klimaschutz, Umweltschutz und befasse mich deswegen schon länger mit den Themen, über die wir heute sprechen.
Und ich würde sagen, ich starte direkt mit meiner allerersten Frage an dich, Anna. Also, welche Mittel haben sich in der Vergangenheit als besonders wirksame Mittel zur Mitbestimmung junger Menschen gezeigt?
Ja, finde ich eine sehr spannende und sehr wichtige Frage. Und ich habe mich da erstmal gefragt, was ist überhaupt mit jungen Menschen gemeint? Also sind das nur Jugendliche oder sind das auch junge Erwachsene? Und ich spreche jetzt mal über beide, weil dann ist ja grundsätzlich erstmal wichtig, ne, wir leben in einer Demokratie, wir können wählen. Wir haben noch dazu Verhältniswahlrecht. Das heißt, wenn wir wählen gehen, gehen nicht die Hälfte der Stimmen verloren, weil nur die Mehrheitsstimmen quasi eingerechnet werden, sondern es bringt was, wählen zu gehen. Und sich politisch einzubringen, damit wir eben progressive Mehrheiten haben in unseren Parlamenten. Und das sieht man ja auch jetzt aktuell. Der Bundestag ist so jung wie nie. Ich glaube, von den Grünen sind 40% der Abgeordneten unter 40. Also das sind ja schon mal gute Neuigkeiten.
Echt
jetzt?
Oha, also, das finde ich gar nicht, wie toll.
Das ist aber auch zum ersten Mal, dass es wirklich so jung ist. Da wurde auch viel drüber berichtet. Ich glaube, die jüngste Abgeordnete ist, glaube ich, Emilia Fester, die ist auch von den Grünen.
Heftig.
Ja. Also deswegen, wählen bringt was und ich weiß nicht, ob ihr oder du den Ethikrat kennst, aber die Vorsitzende davon, die hat letzte Woche gerade gesagt, das fand ich total spannend, dass junge Menschen in Deutschland aber trotzdem eine Minderheit sind, die quasi geschützt werden muss, weil ne, sie haben besonders unter den Einschränkungen der Pandemie gelitten, werden besonders unter den Auswirkungen der Klimakrise leiden und sie haben aber gleichzeitig viel weniger politisches Gewicht, um was zu verändern, weil es einfach viel mehr alte Menschen gibt. Und da ist die Frage, was sind dann die wirksamen Mittel?
Das ist voll, die Aussage ist richtig spannend. Also hast du da eine Meinung zu? Weil wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich finde das total unfair, dass wir halt eben so eine Minderheit sind und nicht so viel wichten im Prinzip in der Politik jetzt. Wie ist so deine Meinung dazu?
Ja, das ist halt so ein bisschen das Schicksal von alternden Gesellschaften. Ne? Wenn die Alterspyramide wie so ein umgedrehtes Dreieck ist, natürlich gibt es dann viel mehr junge Leute und in einer Demokratie, wo es um Mehrheitsverhältnisse gibt, geht. Da haben natürlich die, die in der Mehrheit sind, können die Entscheidungen treffen. Und wenn dann aber, wenn wir jetzt sowas haben wie die Klimakrise, die dessen Auswirkungen sich erst in Zukunft zeigen, müssen wir irgendwie eine Mechanismen finden, wie wir die, die davon betroffen sind, trotzdem schützen können oder ihnen Mitbestimmung ermöglichen können.
Ja.
Und wenn ich so drüber nachdenke, ich würde sagen, die drei wichtigsten Hebel sind dann für junge Menschen, dass man sich Allianzen sucht, dass man zu Protesten geht, auf die Straße geht und dass man auch den Klageweg, also über Gerichte geht, weil das ist wirklich ein sehr wirksames Mittel.
Kannst du da mal ein bisschen ausholen? Also über Klage, das interessiert mich gerade.
Ja, also so im Vergleich zu Protesten, also Proteste sind wichtig, die erhöhen auch den Druck auf Politik, aber Klageweg, das hat man ja gesehen mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutzgesetz der Bundesregierung, das hat dann eben gesetzlich bindend festgelegt, es ist nicht ausreichend, was die Bundesregierung tut und sie musste dann nachjustieren und musste mehr Maßnahmen zum Klimaschutz ergreifen und das ist doch eigentlich der beste Weg, wenn quasi der Gesetzgeber gezwungen wird, Maßnahmen zu ergreifen.
Das stimmt. Und du hast gerade auch vorhin, also als du die Mittel aufgezählt hast, die perfekte Überleitung zur nächsten Frage gemacht. Und zwar zu Protesten. Fridays for Future.
Excuse me? Wir haben 2022.
Actually haben wir 2023 und das ist eigentlich sogar noch krasser, denn wenn du immer noch nicht weißt, was Fridays for Future überhaupt ist, dann lebst du, glaube ich, auf dem Mond. Aber dafür bin ich ja da und ich erkläre dir das jetzt einmal ganz kurz. Fridays for Future ist nämlich eine globale, überparteiliche, unabhängige und dezentral organisierte soziale Klimabewegung. Bam! Die geht aus von jungen Menschen, aber war ursprünglich halt eine Organisation von Schülerinnen und Schülern, welche freitags, anstatt zur Schule zu gehen, auf die Straßen gegangen sind, um aufs Klima aufmerksam zu machen. Außerdem fordert die Fridays for Future-Bewegung, dass die Bundesregierung ihre eigenen Ziele einhält, wie zum Beispiel das Pariser Klimaabkommen. Jetzt weißt du Bescheid. Was glaubst du, welchen Einfluss hatte die Fridays for Future-Bewegung bereits auf die Politik und die Gesellschaft hier in Deutschland jetzt?
Ja, ich glaube, die hatten einen riesigen Einfluss. Ich habe jetzt keine irgendwie Studien parat, die das genau gemessen haben, aber was man auf jeden Fall sagen kann, Fridays for Future hat die öffentliche Debatte und auch das öffentliche Bewusstsein sehr, sehr stark geprägt. Also Politik und Unternehmen, aber auch alle einzelnen Menschen haben sich viel mehr mit der Klimakrise auseinandergesetzt, mussten sich immer wieder erklären, immer wieder positionieren. Und ich finde das total spannend. Früher, so die Energiewende, die gibt es ja schon lange, den Begriff, da war Deutschland immer auch international so ein krasser Vorreiter, so ein Musterschüler, ne? Wir haben den Atomausstieg beschlossen, wir waren schon immer gut im Recycling, so ungefähr. Aber es ging nie wirklich um Klimaschutz und es ging nie um so einen tiefen sozial-ökologischen Wandel. Und dann kam auf einmal die Klimastreiks und Fridays for Future und dann stand auf einmal der Musterschüler Deutschland gar nicht mehr so gut da, weil dann ging es irgendwie auf einmal um Emissionen, es ging um die Klimakrise, es ging um unsere gesamte Art zu leben und wirtschaften. Und da hat Fridays for Future wirklich sehr zu beigetragen, dass diese Dringlichkeit, aber auch die Auswirkungen der Klimakrise viel mehr Menschen bewusst sind und sie haben quasi die Gesellschaft gezwungen, sich mehr mit dem Thema auseinandersetzen. Man konnte das nicht ignorieren oder einfach wegwischen und ich glaube, es wurde dann an viel mehr Abendbrottischen oder Familienfeiern im Bekanntenkreis wieder wirklich kontrovers über diese Themen diskutiert und das ist doch richtig gut und wichtig.
Finde ich auch total. Wie war das denn bei dir persönlich, also als gerade so die Klimabewegung gestartet hat? Wie hast du das empfunden?
Ich fand das total motivierend, weil man eben direkt diese Effekte gesehen hat. Also zum einen natürlich hat es mich selbst erstmal auch beunruhigt, weil ich mich dann auch noch mal mehr mit dem Thema auseinandergesetzt habe und mir auch noch mal mehr bewusst ist, wie dringlich und wie schlimm es eigentlich ist auf das, was wir da zulaufen. Aber ich fand es auch schön zu sehen, wie dann in meinem privaten und beruflichen Umfeld das auf einmal überall ein Thema wurde und alle Menschen sich auch aktiv damit angefangen haben, auseinanderzusetzen und auch Veränderungen vorgenommen haben. Und das fand ich sehr, ja, motivierend.
Na, glaube ich, kann ich so unterschreiben, war bei mir auch so. Ich fand das super krass, weil auf einmal gab es Fridays for Future und ich weiß gar nicht, wie alt ich war. Ich war noch relativ jung und dann war das so, okay, das ist so neu und das ist irgendwie auch voll cool und ich mache jetzt einfach auch was. Und das war irgendwie toll, dann auch zu sehen, wie das auch so ältere Menschen angeregt hat. Mein Opa zum Beispiel hat dann richtig angefangen, sich viel mehr über irgendwie über das Klima Gedanken zu machen, sich irgendwie Sachen zu recherchieren. Dann hat er zu einem grünen Stromanbieter gewechselt und so weiter. Und solche Sachen finde ich halt so toll, dass es so einfach sowas reißen kann. Weißt du, was ich meine?
Total. Und ich glaube, genau das hat es auch ausgelöst, dass auch andere Menschen dann irgendwie angefangen haben, sich selbst politisch zu beteiligen. Es gibt dann ja Scientists for Future, es gab Parents for Future, also wirklich auch andere Gruppen, die dann irgendwie sich dazu berufen gefühlt haben, das zu unterstützen. Und unser Gehirn, das ist ja so ein Meister im Verdrängen. Und das ist halt genau das Problem, das bei der Klimakrise so, ach, wir, natürlich ist es einfacher, sich nicht damit auseinanderzusetzen und Netflix zu gucken.
Klar.
Aber genau das hat halt Fridays for Future gemacht, hat das immer wieder so ins Bewusstsein geholt. Und ich glaube, das ja, ist unangenehm oder ist es halt für dich persönlich, du musst dich immer wieder mit auseinandersetzen, aber es ist wichtig.
Andere Frage. Anna, wie alt bist du?
Ich bin jetzt, das ist schlimm, ich bin in so einem Alter, wo man drüber nachdenken muss. Ich werde in 2 Wochen 29.
Oh mein Gott, man wünscht jetzt keinen frühen Geburtstag, aber wenn dieser Podcast rauskommt, bist du schon 29, also dann... Die tun wir jetzt einfach so, als hätten wir schon Happy Birthday gesagt, ne? Aber wie cool. Du bist dann 28 jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt.
Genau.
Das heißt, du darfst jetzt auch schon echt seit langer Zeit wählen gehen. Ganz, ganz viele junge Menschen dürfen ja noch gar nicht wählen. Und da ist halt die Frage, dadurch, dass so viele Jugendliche noch nicht wählen dürfen, ist Protest ja im Prinzip die einzige Möglichkeit, ihr Interesse in die Politik einzubringen. In Anbetracht dessen, wie radikal darf Klimaprotest sein? Mit Anspielungen auf andere Klimabewegungen, über die wir gleich sprechen werden.
Ja, also erstmal grundsätzlich, ich würde halt sagen, dass Protest nicht das einzige Mittel ist. Das haben wir ja auch gerade schon beschlossen. Ich finde es auch super wichtig, dass wir vielleicht darüber sprechen, das Wahlalter herabzusetzen auf 16. Also das würde ja auch schon einen Unterschied machen. Und dann gibt es natürlich auch Möglichkeiten, dich mit deinem Bundestagsabgeordneten oder der Abgeordneten auszutauschen und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, Protest ist super wichtig und auf jeden Fall ein effektives Mittel. Und dann ist die Frage, ja, wie radikal darf das sein? Ich glaube, Protest ist immer radikal, weil es sich ja gegen das bestehende System irgendwie erhebt. Und dann würde ich einfach sagen, ja, wir leben in einem Rechtsstaat, es gibt freie Meinungsäußerung, es gibt Versammlungsfreiheit, das ist gesetzlich gesichert. Deswegen, solange der Protest irgendwie in dieser freiheitlich-demokratischen Ordnung ist und nicht gewalttätig ist, andere Menschen verletzt, dann darf er so sein. Und es ist auch interessant hier in Berlin, also ich lebe und arbeite in Berlin, hat gerade ein Gericht tatsächlich AktivistInnen von der letzten Generation freigesprochen und hat halt argumentiert, diese existenzielle Bedrohung durch die Klimakrise ist dem Strafrecht überzuordnen. Also und was auch interessant ist, die Blockade ist sogar auch im Interesse derer, die blockiert werden, der AutofahrerInnen und Einsatzkräfte, weil die werden ja auch von der Klimakrise betroffen sein. Das fand ich eine interessante Argumentation.
Wait a minute!
Anna hat ja gerade die letzte Generation angesprochen, aber was ist das eigentlich? Die letzte Generation ist ein Bündnis von UmweltaktivistInnen, die ähnlich wie Fridays for Future, aber auch ältere Leute, die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens bzw. dem 1,5-Grad-Ziel fordern. Ihr Mittel? Ziviler Ungehorsam. Sie blockieren Verkehr, öffentliche Plätze, kleben sich auf die Straße oder beschmieren Gebäude. Eine andere Klimabewegung ist Extinction Rebellion, das heißt auf Deutsch Aufstand gegen das Aussterben. Sie vertreten die Ansicht, dass die Zivilisation und die Ökosysteme aufgrund des Klimawandels zusammenbrechen werden und fordern deshalb, durch zivilen Ungehorsam die Klimaschutzpolitik radikal zu ändern. Sie besetzen zum Beispiel öffentliche Plätze oder Züge und machen mit Blockaden auf sich aufmerksam. Wie ihr merkt, der Protest junger Menschen kann sehr vielfältig sein. Von vielen Menschen werden aber Gruppierungen wie beispielsweise Extinction Rebellion oder die letzte Generation häufig als deutlich extremer wahrgenommen. Ich möchte von Anna wissen, welche Protestformen haben in der Vergangenheit eher zum Wandel beigetragen oder ist es die Mischung aus allem?
Ja, also erstmal vielleicht zu dieser Frage radikal. Was ist eigentlich überhaupt radikal? Das ist ja auch eine Frage der Definition. Ist es radikal, sich auf die Straße zu kleben und gegen die Zerstörung unseres Planeten zu demonstrieren? Oder ist es radikal, die Zerstörung einfach in Kauf zu nehmen? Also ne, da kann man ja auch drüber diskutieren. Und da hat auch Antonio Guterres, das ist der von der UN, hat da auch letzte Woche zugesagt, es ist eigentlich verrückt, diese Umweltzerstörung zu akzeptieren, weil wir uns ja damit selber zerstören. Also ich finde, das ist auch nochmal wichtig, immer erstmal zu sagen. Und dann, welche Protestformen haben am meisten zu Wandel beigetragen? Ich glaube, da ist ganz wichtig, dass Störender Protest ist natürlich der einfachste Protest, um eine Aufmerksamkeit zu bekommen. Ne? Über Demonstrationen wird bis auf wenige Ausnahmen wenig berichtet. Und wenn es dann aber mal eine Straßenblockade gibt, eine Hausbesetzung oder wirklich eine Attacke auf irgendeine Infrastruktur, darüber wird dann berichtet, weil das polarisiert, das schafft auf. Und wir haben eben begrenzte Aufmerksamkeit und deswegen braucht es so disruptive Aktionen. Und ich glaube auch, dass radikaler Protest halt nötig ist, um das Sagbare und das politisch Mögliche irgendwie zu erweitern. Das haben wir leider auch mit der AfD gesehen, ne? Die hat das politisch Sagbare nach rechts erweitert. Aber genauso mit diesen radikalen Klimaprotesten, die erweitern auch das, was dann klimapolitisch möglich ist. Denn auf einmal sind dann die moderaten Forderungen erscheinen viel attraktiver und anschlussfähiger. Also es fällt der Politik dann viel leichter, auf die Forderungen von Fridays for Future einzugehen zum Beispiel.
Was glaubst du denn, warum wir gerade mal, also gerade vor allem die Aktion von Extinction Rebellion der letzten Generation so kontrovers in der Gesellschaft diskutiert?
Ja, das ist, also es ist ja erstmal interessant, dass so sehr über den Protest nur diskutiert wird und nicht über die Sache an sich. Und ich glaube, das liegt daran, dass diese Proteste uns ja auch ein bisschen den Spiegel vorhalten. Also man kann es eigentlich nicht wegwischen. Also wenn du dich eigentlich damit auseinandersetzen würdest mit der Sache, dann sieht man, ja, die haben eigentlich einen Punkt. Und es ist ja schon auch krass, diese Verzweiflung der Menschen zu sehen und für was sie bereit sind, ins Gefängnis zu gehen, sich bei minus 5 Grad auf die Straße zu kleben. Das kann man ja eigentlich nicht wegwischen und deswegen kannst du dann nicht über die Sache sprechen und dann wird das so abgelenkt auf die Art der Protestform. Und ich glaube, das ist da ein bisschen der Hintergrund. Es ist trotzdem die Frage, ne, müssen Proteste schön sein, müssen Proteste auf Beliebtheit aus sein? Nein, das müssen sie überhaupt nicht, weil sie wollen ja eigentlich verändern, sie wollen ja aufwühlen und deswegen ist es ja eigentlich auch genau das Richtige, um zumindest zu einer Debatte zu kommen und dann aber hoffentlich auch einer sachlichen.
Ganz ehrlich, gerade solche radikaleren Sachen, die gewinnen ja viel mehr Aufmerksamkeit, als würde jetzt noch eine Fridays for Future Demonstration durch die Straße laufen. Also als Vergleich jetzt. Natürlich ist beides unfassbar wichtig, aber wenn man sich auf die Straße klebt oder Straßen blockiert, ist es viel mehr Aufmerksamkeit, die dadurch entsteht, als wie eine Demonstration.
Total, und ich finde die Debatte dann auch einfach ein bisschen fehlgeleitet. Also es sind dann auch viele Leute, die sagen, ja, ich bin ja auch für Klimaschutz, aber das geht mir zu weit. Und dann denke ich mir, ja, okay, wollen wir jetzt warten, bis wir die perfekte Protestform gefunden haben? Also wir müssen doch jetzt erst das einfach machen, was wir haben und alles irgendwie versuchen. Genauso wie beim Klimaschutz, da können wir auch nicht auf die tolle Innovation warten, die vielleicht in 5 oder 10 Jahren kommt, sondern wir müssen jetzt das machen, was wir haben und können, ne? Und deswegen, finde ich das wichtig, das nochmal zu unterstreichen.
Voll, ich sage da immer so gerne, Zeit ist running, Leute. Zeit ist running.
Ja. Kann man nichts machen.
Eine andere Sache ist, dass Markus Lanz in seiner Sendung zur Klimaaktivistin Carla Rochel gesagt hat, dass man ja als junger Mensch optimistisch und hoffnungsvoll in die Zukunft blicken sollte.
Excuse me, Sir.
Meine Frage ist, was treibt junge Leute, die sich für Klimaschutz engagieren, eigentlich an? Angst oder Hoffnung?
Ja, das ist, finde ich gut, dass du das ansprichst. Ich habe das auch gesehen und ich fand das ganz schlimm anzusehen, dieses Video. Also erstmal, wie wenig Wissen dann da doch leider in den öffentlich-rechtlichen Medien vorhanden ist, ne? Und dann aber auch, wie man einer jungen Person als alter weißer Mann sagen kann, ja, guck bitte hoffnungsvoll in die Zukunft. Das finde ich sehr problematisch. Und ich glaube aber, dass die AktivistInnen schon mit einer Mischung aus beiden in die Zukunft gucken. Also natürlich ist Angst vor den schlimmen Auswirkungen der Klimakrise, aber wahrscheinlich vor allen Dingen Hoffnung, um was verändern zu können, weil sonst würden sie es ja nicht tun, ne? Also die Carla Rochel hat ja auch bei Markus Lanz gesagt, ich bin voller Hoffnung, sonst würde ich mich ins Private zurückziehen. Und ich habe auch ein interessantes Interview mit Luisa Neubauer neulich gelesen im Spiegel. Und da hat sie auch gesagt, durch Handeln entsteht Hoffnung. Also in dem Moment, wo man anfängt, was zu tun, dann verändert sich die Perspektive. Und dann bist du vielleicht nicht mehr so in dieser Hilflosigkeit, aber trotzdem, ne, wir merken die Auswirkungen der Klimakrise auch in Deutschland. Jetzt mit dem russischen Krieg ist uns auch nochmal bewusst geworden, ach so, Abhängigkeit von fossilen Energieträgern ist vielleicht auch aus anderen Gründen nicht so schlau. Und trotzdem werden Klimaschutzmaßnahmen weiter verhindert. Es werden weiter fossile Infrastrukturen unterstützt finanziell. Natürlich kann man da hoffnungslos, hilflos, frustriert, was auch immer werden. Und deswegen denke ich auch so diese Begriffe Climate Anxiety, Zukunftsängste und so. Das sind nicht nur Begriffe, das sind wirklich reale Gefühle. Ich habe die auch manchmal. Okay. Und ja, es sind so viele negative Nachrichten, so viel Unsicherheit, Schnelllebigkeit, viel mehr als die Generation unserer Eltern. Und es gibt ja auch viele Studien, ne, dass irgendwie ganz viele Jugendliche mit Zukunftsangst in die Zukunft blicken, dass sie keine Kinder bekommen wollen. Und deswegen, ich glaube, wir brauchen auch mehr psychologische Begleitung der Klimakrise. Und vor allen Dingen brauchen wir irgendwie eine klare Perspektive für junge Menschen, wie die in Zukunft ein Leben in Würde, in Sicherheit, in Freiheit führen können. Und ja, dabei kann Handeln helfen, um diese Angst und Hilflosigkeit zu überwinden. Und die kämpfen ja genau dafür, für ein Leben in Würde in der Zukunft.
Jetzt interessiert mich die Meinung anderer. Was sagen die jungen Menschen dazu? Dafür habe ich meine Freundinnen und Bekannten folgende Frage gestellt.
Angst oder Hoffnung, was treibt mich an, mich für den Klimaschutz zu engagieren? Ich glaube, das ist keine einfache Frage, weil es ist auf jeden Fall ein Gefühl, was ja beides irgendwie mit einbezieht. Zum einen die Angst, weil man natürlich irgendwie sieht, in welchem Zustand sich unsere Erde gerade befindet und wie klein eigentlich dieses Fenster ist, dieses zeitliche Fenster, dass wir den Karren quasi noch aus dem Dreck bekommen und uns wirklich sicher sein können, dass wir noch auf eine gute Zukunft zugehen. Das macht, glaube ich, Angst, weil wir merken, okay, es ist noch so viel zu tun und die Zeit reicht einfach nicht aus. Aber Hoffnung auch, weil ich mir denke, es gibt so viele mittlerweile aktive Menschen, so viele Menschen, die aber auch nicht aktiv sind und trotzdem sich bewusst sind, in welchem Zustand sich unsere Erde gerade befindet und was gerade eigentlich um uns herum passiert. Ich denke auch an viele engagierte Menschen, die auch Ideen haben, die sie nach vorne bringen wollen und die das Gefühl vermitteln, hey, wir haben hier was richtig Cooles geschaffen und damit können wir einen weiteren Schritt in Richtung verbindlichen, besseren Klimaschutz machen. Und ich glaube auch gerade zum Thema Verbindlichkeit und Verpflichtungen von der Politik müssen wir immer mehr und mehr einfordern, dass sie diese Verpflichtungen, die sie sich auch selbst gegeben haben, einhalten müssen. Und ich glaube, uns bleibt nicht viel Zeit. Deswegen, ja, hoffe ich, manchmal aber auch aus Angst heraus, dass wir es noch schaffen, irgendwie aus dieser Klimakatastrophe zu entkommen.
Ich glaube, junge Leute werden von beiden angetrieben. Ich glaube, es ist halt schon größtenteils die Angst davor, was der Klimawandel bringen wird, wie schlimm tatsächlich die Auswirkungen werden. Klar, man hört immer relativ viel, aber es ist halt schwierig, sich das wirklich vorzustellen und was nun in der Realität tatsächlich davon kommt und inwiefern das eigene Leben, aber halt auch das Leben der Menschheit halt im Allgemeinen betreffen wird und wie man das Leben später gezwungen sein wird zu verändern. Aber halt natürlich ist es dann auch die Hoffnung, dass wenn man jetzt etwas tut, nicht das Worst-Case-Szenario eintritt, sondern man halt die Möglichkeit hat, es wenigstens etwas zu verbessern. Ich glaube nicht, oder zumindest ich werde nicht von der Hoffnung angetrieben, Klimawandel komplett zu verhindern oder dafür zu sorgen, dass sich nichts verändern wird, wie man halt leben muss, aufgrund von halt Einflüssen der Umwelt. Ich würde sagen, ich werde halt schon größtenteils von der Angst angetrieben, dass es halt sehr schlimm sein wird, wie es sich alles verändern wird und wie man dann seinen Lebensstil verändern muss. Und halt leicht dann die Hoffnung, dass wenn man jetzt etwas tut, man noch die Möglichkeit hat, nicht allzu starke Auswirkungen zu haben.
Hey, ich bin Nugi und ich weiß gar nicht, ob mich Angst oder Hoffnung antreibt. Ich glaube, das ist es gar nicht. Vielleicht ist es unterbewusst so, aber wenn ich einfach Dinge sehe bei Klimaschutz, die mich einfach so mies triggern, dann muss ich einfach handeln. Und ich werde dafür teilweise auch schon verarscht, aber mein Ding, wie ich so für Klimaschutz kämpfe, ist, es ist echt eine super simple Sache, aber einfach, ich versuche immer den Stromverbrauch so krass zu reduzieren. Und ich werde dafür, wie gesagt, schon vorhin teilweise echt von meinen Mitbewohnern verarscht bei uns in der WG, aber ich bin wirklich die Person, die immer dafür sorgt, dass alle Lichter im Haus ausgeschaltet werden. Und ich habe schon tausendmal zu meiner Mitbewohnerin gesagt, so, hey, kannst du bitte das Licht ausmachen, wenn du einfach schlafen gehst so. Es ist echt unnötig, wenn so nachts Licht brennt. Ich könnte da wahnsinnig werden. Oder auch so, die Fenster sind einfach so offen. Wir heizen so aus dem Fenster raus. Ich pack's einfach nicht. So, es ist einfach so uneffizient und da kannst du dich wirklich zur Weißglut bringen. Deswegen, ich bin auf jeden Fall der Mensch, der immer dafür sorgt, die verdammten Lichter auszumachen.
Ich würde sagen, eher Hoffnung, weil vielleicht auch ein bisschen Angst, aber Angst eher nicht, weil das nicht direkt uns betrifft. Also es ist keine Angst um uns, sage ich mal, weil für uns die Welt noch lang genug existieren wird, würde ich mal sagen. Und wir hier vor allem in Deutschland so, glaube ich, nicht so krass den Ausmaß davon spüren wie quasi in anderen Ländern. Und deshalb würde ich eher sagen Hoffnung und wenn Angst, dann um die zukünftigen Generationen, also zum Beispiel um unsere Familie, wenn wir uns fortpflanzen wollen, also wenn wir Kinder kriegen wollen und wenn wir wissen, dass die Kinder kriegen wollen oder. Aber da würde ich halt eher sagen, dass das Hoffnung ist, dass die noch ein genauso schönes Leben haben können wie wir, dass die noch genauso viel von der Natur erleben wie wir, dass die noch genauso viel halt, dass die für die Welt noch so schön ist wie für uns und dass die Welt halt nicht untergeht, so mäßig jetzt mal ganz dramatisch gesagt.
Ich glaube, dass der größte Beweggrund für ein Klimaengagement von jungen Leuten die Hoffnung ist, da jedem von uns, glaube ich, bewusst ist, dass man als einziges Individuum keine große Veränderung machen kann und daher die Hoffnung in der Gruppe und in der Masse liegt, eine Veränderung zu bringen. Und daher, glaube ich, handelt man immer im Sinne der Hoffnung und nicht der Angst, weil die Angst uns jedem auch, glaube ich, bewusst ist, was passiert, wenn nicht gehandelt wird.
Also ich glaube, dass junge Leute Angst und Hoffnung antreibt, also dass es so eine Art Mischung aus beiden ist, nämlich einerseits die Angst, dass ohne sie das niemand anderes macht, weil die Älteren sich darum nicht kümmern. Andererseits die Hoffnung, dass halt das, was man selber macht, dass das was bringt, also dass man selber was bewirken kann, dass man selber was anpacken kann. Ja, die Hoffnung treibt die an und halt, wie gesagt, andererseits die Angst, dass wenn man selber nichts macht, dass überhaupt nichts passiert. Also so eine Art Zweisamkeit, sage ich mal.
Hi, ich bin Matti, ich bin 17 Jahre alt. Ja, was treibt junge Leute an, sich für den Klimaschutz zu engagieren? Ich glaube, das hat viele Faktoren. Also sei es jetzt Angst oder Hoffnung, ich glaube, beides spielt damit rein. Klar, Angst davor, dass nichts mehr zu retten ist, dass wenn jetzt nichts getan wird, ja, wir früher oder später hier nicht mehr leben können. Und auch die gesicherte Angst davor durch Studien und Wissenschaft und alles Mögliche. Vielleicht aber auch Hoffnung. Aktivismus gibt Hoffnung für, ja, dass sich vielleicht doch irgendwas ändert, dass vielleicht doch Maßnahmen ergriffen werden. Und egal in welcher Form man aktiv wird, sei es jetzt, ob man auf Demonstrationen geht, sei es, ob man nur Secondhand kauft oder alles Mögliche. Das ist alles ein Teil und kann alles Hoffnung schaffen, dass wir das irgendwann vielleicht doch wirklich irgendwie schaffen. Ich denke, viel mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Das Thema ist mittlerweile so wichtig geworden für uns alle. Und ja, es ist praktisch zum Verzweifeln, dass immer noch nicht die Wichtigkeit erkannt wird von denen, die die Möglichkeit haben, es zu verändern. Aber egal, was ihr macht, ob ihr euch für Klimaschutz engagiert oder nicht, das Thema geht uns alle an. Denkt vielleicht einfach nochmal drüber nach. Macht euch das Thema bewusst. Das allein kann schon viel verändern.
Sich Gedanken machen, ein Bewusstsein dafür schaffen, was hier eigentlich gerade so auf der Welt abgeht. Vor allem jetzt die Klimakrise. Das ist unglaublich wichtig. Und was man als Einzelmensch auch tun kann, worüber man sich auch ein Bewusstsein schaffen sollte, ist sein eigenes Konsumverhalten. Ich möchte euch jetzt einfach als Beispiel den Fleischkonsum der Menschen zeigen. Und dafür habe ich den Fleischatlas 2021 ausgepackt. Das ist ein Kooperationsprojekt von der Heinrich-Böll-Stiftung mit dem Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland und Le Monde Diplomatique, die Daten und Fakten über Tiere als Nahrungsmittel raushauen und die veröffentlichen das dann als Fleischatlas. Unfassbar crazy, was ich da herausgefunden habe, denn knapp 13% der Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 15 und 29 Jahren verzichten auf Fleisch. Und jetzt haltet euch fest, das ist rund doppelt so viel wie in der Gesamtbevölkerung. What the fuck? Als ob. Und irgendwie zeichnet ja auch so vegetarisch bzw. vegan sein einen nachhaltigen Lebensstil. Und dann habe ich mich gefragt, yo, irgendwie ist dieser nachhaltige Lebensstil bzw. so eine klimafreundliche Gesellschaft irgendwie noch nicht so ganz in Deutschland angekommen. Und da habe ich mich gefragt, wenn noch so viele junge Menschen auf Fleisch verzichten und diesen nachhaltigen Lebensstil annehmen, was zum Beispiel das Konsum von Essen angeht, braucht es dann vielleicht einen Generationswechsel, damit so ein Kipppunkt, wie zum Beispiel beim Klima oder Ökosystem, da gibt es so Kipppunkte. Bevor ich das Wort jetzt gleich nochmal sage oder 15.000 Mal wiederhole, erkläre ich euch das einmal ganz kurz. Denn es ist nicht einfach irgend so ein Punkt, der jetzt umfällt und dann da chillt oder keine Ahnung, sondern Kipppunkte sind gerade, was das Klima angeht, echt wichtig und gefährlich. Denn es gibt so Entwicklungen, die ab einem bestimmten Punkt nicht mehr aufgehalten werden können. Als Beispiel nehme ich das Grönlandeis, denn wegen der Erderwärmung schmilzt das Eis an den Polen und die großen Eisschilde, die dieses Grönlandeis hat, haben auch einen Einfluss auf das Klima. Und werden diese kleiner, können Kettenreaktionen ausgelöst werden und die Erde erwärmt sich noch stärker und schneller. Bei Klimakipppunkten kann dieses Fallen Jahrzehnte dauern. Wir nutzen den Kipppunkt jetzt aber im übertragenen Sinne. Also braucht es dann eventuell, also wenn dann genug junge Menschen lange genug einen nachhaltigen Lebensstil durchhalten und vorleben, gibt es dann irgendwann diesen Moment, ab dem wir in einer nachhaltigen und klimafreundlichen Gesellschaft leben? Also braucht es dann wirklich einen Generationswechsel, damit das irgendwie funktioniert, dass es diesen Wandel gibt und eine klimafreundliche Gesellschaft herrscht? Und bevor uns das Anna beantwortet, habe ich einige Antworten verschiedener Menschen aus verschiedenen Generationen.
Ich bin total beeindruckt von dem Einsatz von jugendlichen KlimaschützerInnen und AktivistInnen. Und es gibt auch viele junge PolitikerInnen, finde ich, die sich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigen und da tagtäglich für kämpfen, dass es mehr Klimaschutz gibt, dass Ziele verändert werden. Aber wenn man sich dann zum Beispiel die Ergebnisse vom Weltklimagipfel anguckt, dann ist es ja eher enttäuschend. Deswegen befürchte ich, dass egal wie vorbildlich junge Menschen sich verhalten, solange es in der Politik kein Umdenken gibt, werden sich die wichtigsten Punkte leider nicht ändern, befürchte ich. Und ich glaube, dass es dafür tatsächlich diesen Generationswechsel geben muss. Und der muss dann aber auch beinhalten, dass man eben weniger auf Konsum, weniger auf Wachstum geht und mehr auf die nachhaltige Nutzung von Ressourcen. Und das kann natürlich nur gelingen, wenn ganz viele junge Leute, die wirklich für den Klimaschutz einstehen, auch in die Politik gehen und sich politisch engagieren. Und ich hoffe, dass es dann noch nicht zu spät sein wird und sich noch etwas ändern kann. Aber ich glaube, egal wie aussichtslos die Lage, ich finde es trotzdem oder gerade deshalb sehr beeindruckend, wie viele junge Menschen wirklich wöchentlich auf die Straße gehen, sich engagieren, laut sind, mutig sind. Ja, und ich hoffe, dass es irgendwann zu einer Änderung führt und wir diese wunderschöne Welt behalten und nicht kaputt machen.
Es reicht leider nicht, wenn individuelle Personen ihr Verhalten anpassen, also beispielsweise anfangen, sich nur noch vegan zu ernähren und das Fahrrad statt dem Bus zu nehmen. Denn damit das Klima wirklich geschützt werden kann und somit auch die Erde und unser aller Lebensgrundlage erhalten bleibt, braucht es auch konkrete politische Entscheidungen und systematische Maßnahmen, die umgesetzt werden, damit beispielsweise Unternehmen weniger Treibhausgase in die Atmosphäre pusten. Das könnten beispielsweise der Ausbau von Windkraft sein oder auch der Ausbau von Radwegen, um eben das Radfahren wirklich attraktiver zu machen für viele Menschen. Und wenn man aufhört, Kohle zu fördern. Doch, und das ist entscheidend, wenn man nur darauf wartet, dass die Politik macht, ist es auch nicht ausreichend. Es ist eben ein Hand-in-Hand-Gehen. An beiden Enden muss sich etwas verändern. Und bei sich selbst anzufangen, ist auf jeden Fall ein guter und wichtiger Schritt in die richtige Richtung, der mir persönlich in der komplexen Welt auch zeigt, wo ich mich positiv einbringen kann. Denn auf das Verhalten von Politik und Unternehmen kann ich nur indirekt Einfluss nehmen. Also zum Beispiel, indem ich wählen gehe. Aber das geht auch eben auch erst, wenn ich über 18 bin.
Also ganz grundsätzlich mal, finde ich, sieht man jetzt ja so an der ganzen Bewegung, so spätestens seit Greta Thunberg und Fridays for Future und so, sieht man ja eigentlich, dass so ein Generationswechsel schon längst stattgefunden hat, wie ich finde. Zumindest was die allgemeine Wahrnehmung der Thematik angeht, was das allgemeine Bewusstsein für nachhaltigeren Lebenswandel angeht. Problematischer wird es dann natürlich, wenn es darum geht, wie wird das jetzt am Ende des Tages umgesetzt. Ne? Und das, glaube ich, ist halt schwierig. Also wenn ich das jetzt zum Beispiel beobachte in meinem Bekanntenkreis, so, da gibt es schon sehr viele, die ja doch sehr bewusst leben und sehr versuchen, Rücksicht aufs Klima zu nehmen, auch weil sie teilweise halt eigene Kinder haben und so, und aber auch für sich selber einfach eine positivere Zukunft haben wollen. Gleichzeitig hast du trotzdem ganz viele, die zum Beispiel wie die Wilden halt ihre Einfamilienhäuser in die Gegend setzen, was halt fürs Klima eine absolute Katastrophe ist. Ne? Kann man natürlich trotzdem nachvollziehen, dass die Leute das machen irgendwo. Ist ja auch schön, so ein eigenes Haus zu haben, aber das ist natürlich total kontraproduktiv irgendwie. Ne? Und das Gleiche erlebe ich zum Beispiel auch, wenn ich an eine Schule denke. Also ich habe jetzt zuletzt zum Beispiel meinen jüngsten LKMer gefragt, wie die eigentlich zum Thema Tempolimit stehen. Und da war ich doch relativ erschrocken, als ich dann festgestellt habe, dass aus dem ganzen Kurs wirklich niemand sich dazu durchringen konnte, für ein Tempolimit zu stimmen. Ja, das ist natürlich überhaupt nicht repräsentativ oder so, aber das zeigt natürlich so ein bisschen, und auch da wieder volles Verständnis, die haben natürlich alle Bock, bald Führerschein zu machen und auf Autobahnen zu juchten und erstmal sich auszutesten und so. Kann ich nachvollziehen, aber auch da wieder hakt es dann natürlich so ein bisschen daran, okay, wie weit sind wir eigentlich bereit, auch wirklich Maßnahmen umzusetzen, die klimaschützend sind, ne? Oder bei mir selber ist es letztendlich ähnlich. Also ich bin im Prinzip, seitdem ich ins Ruhrgebiet gezogen bin, irgendwie zu faul dazu, Müll zu trennen, einfach nur, weil viele hier das irgendwie auch nicht machen. Aber das ist natürlich auch eine faule Ausrede letzten. Ist halt einfach dumm so, ne? Und da denke ich mir, das ist so ein bisschen der Punkt, den ich machen will. Also ich glaube schon, dass das Bewusstsein bei vielen da ist, dass es aber an der Umsetzung letzten Endes immer haken wird, weil wir halt Menschen sind. So, und wir halt am Ende des Tages dann doch auch irgendwo bequem sind und irgendwie auch einfach nur leben wollen. So, ne? Und dann denke ich, da kommt am Ende halt die Politik ins Spiel. Und ich glaube, so einen richtigen Wandel kann es nur geben, wenn der eben auch politisch vorgelebt wird und die Politik von den Menschen eben ein Verhalten einfordert, das so einem Ziel zugänglich ist. So, und das funktioniert wirklich nur über klare Vorgaben und über klare Gesetzesänderungen und klare neue Maßnahmen. Ne? So, und da muss eigentlich irgendwie was passieren, finde ich.
Ich finde es irgendwie auch ziemlich schwierig, die Frage zu beantworten, um ehrlich zu sein. Denn irgendwo denke ich mir, es hat ein Generationswechsel schon stattgefunden, aber irgendwie auch nicht. Ich frage mich auch, ob es einen Generationswechsel braucht, um eine klimafreundliche Gesellschaft zu haben. Aber ich glaube, der springende Punkt, gerade für eine klimafreundliche Gesellschaft und einen nachhaltigen Lebensstil, ist, dass sich die Welt anpassen muss und dass das Bewusstsein geschaffen werden muss, dass es den Klimawandel gibt und dass das auch Auswirkungen hat. Und da müssen sich Strukturen ändern, die Politik muss sich anpassen und es muss Gesetze geben, die dafür ausgerichtet sind, dass man diesen Klimawandel halt irgendwie eindämmt, stoppen kann. Ich meine, das ist ja normal, der läuft weiter, aber die Struktur muss sich vor allem ändern. Und was mich sehr freut, ist, dass ich jetzt noch eine Stimme habe von Gudrun. Gudrun ist Bereichsleiterin für nachhaltiges Wirtschaften bei der Baum Consult in Hamm. Und da hören wir doch jetzt direkt mal rein.
Eine interessante Frage und eine sehr schöne Vorstellung, dass es diesen einen Kipppunkt geben kann, an dem wir alle nachhaltig werden. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob es ein Kipppunkt ist, aber ich bin überzeugt, dass die junge Generation unheimlich viel dazu beitragen kann und wird, die Welt in eine nachhaltigere zu transformieren. Was es sicher dazu braucht, sind Verhaltensänderungen in Richtung eines nachhaltigeren Lebensstils. Vieles deutet für mich schon darauf hin, dass sich etwas ändert. Zum Beispiel besitzen viele junge Menschen gar kein Auto mehr. Sie nutzen den Zug, Öffis oder Carsharing. Genauso wie viele junge Leute ihre Kleidung über Secondhand, über den Kleiderkreisel oder vergleichbare Plattformen beziehen. Hier ist der Suffizienzgedanke, also weniger Ressourcenverbrauch durch gemeinsames Nutzen, meiner Meinung nach schon angekommen. In anderen Bereichen muss sich das noch viel mehr durchsetzen. Es braucht völlig andere Konsummuster. Und ich sage bewusst nicht weniger Konsum, weil das immer ja Verzicht bedeutet. Ich glaube, junge Menschen entscheiden sich in Zukunft bewusst und gerne für weniger. Es sind andere Werte, die ihnen wichtig sind und die Potenzial haben, den Konsumtotalitarismus, der aktuell vorherrscht, zu ersetzen. Was zählt, sind Freundschaften, sind die sozialen Verbindungen, die Beziehungen und nicht immer mehr Gegenstände und Produkte, die ich kaufe und anhäufe. Apropos, jeder Deutsche, jede Deutsche besitzt rund 10.000 Produkte. Ist es nicht verrückt? Abgesehen von diesem grundlegenden Umdenken, das es braucht, gibt es auch noch die Möglichkeit, durch Übung sein umwelt- und klimaschädliches Verhalten zu ändern. Neue Gewohnheiten müssen eingeübt werden. Im Durchschnitt dauert es rund 2 Monate, bis eine Gewohnheit zu einer automatischen Verhaltensweise wird. 66 Tage, um ganz genau zu sein. Wenn man es also 66 Tage lang schafft, zum Beispiel mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zum Einkaufen zu fahren, Wasser aus dem Wasserhahn statt aus PET-Flaschen zu trinken, keinen To-Go-Becher mehr zu verwenden, das Licht beim Verlassen des Raums auszuschalten, Obst, Gemüse immer nur lose einzukaufen und damit Verpackung zu vermeiden und noch 1000 andere Möglichkeiten. Wenn man das also 66 Tage lang einübt und schafft, dann ändert man sein Verhalten. Vielleicht eine gute Sache für den Vorsatz fürs neue Jahr, eine 66-Tage-Challenge, mein persönlicher Beitrag zu einer nachhaltigeren Lebensführung. Aber nochmal zurück zur Eingangsfrage. Ich glaube, es muss die ganze Gesellschaft mitziehen, nicht nur die Jugend. Und ich glaube außerdem, dass die Politik endlich die richtigen Rahmenbedingungen setzen muss, dass die Transformation in eine nachhaltige Gesellschaft und Wirtschaft klappen kann. Wie meistens braucht es ein Bottom-up. Das wären für mich das Umdenken, die Verhaltensänderungen, der Mut zum Wandel in der Gesellschaft, braucht aber auch ein Top-down. Und da sehe ich die Politik ganz stark in der Verantwortung, die sie bisher noch viel zu wenig übernimmt. Aber auch hier waren es junge Menschen, die mit Fridays for Future schon sehr viel in Bewegung gebracht haben. Also auch hier hat die Jugend starke Akzente gesetzt. Wir alle müssen gemeinschaftlich und solidarisch an einer nachhaltigeren Welt arbeiten. Und dazu brauchen wir Zukunftsmut. Und die jungen Leute haben Gott sei Dank eine ganze Menge davon.
So, und jetzt kommt Annas Antwort.
Ja, ich habe bei dieser Frage, muss ich sofort an so ein Video denken, das heißt How to Start a Movement. Und da tanzt so ein Typ alleine irgendwie so ein bisschen lustig. Und dann kommen auf einmal mehr und mehr Leute dazu und irgendwann ist es dann ein Movement. Und da steckt so eine Theorie dahinter, die sagt, es muss ein Mensch den Mut haben, sich irgendwie alleine hinzustellen, sich vielleicht ein bisschen lächerlich zu machen. Und das, was die Person macht, muss leicht nachzumachen sein. Dann kommt ein erste MitstreiterIn dazu und dann noch ein zweite vielleicht, und das ist so ein Wendepunkt, weil dann gibt es keinen Grund mehr, nicht mitzumachen, man macht sich nicht mehr lächerlich, man fällt nicht auf, und das kann man vielleicht auch so ein bisschen auf die Klimabewegung anwenden, ne? Greta Thunberg hat sich da alleine hingestellt und dann gab es so erste PionierInnen, die dazugekommen sind, und dann irgendwann war so eine kritische Schwelle überschritten und es war eine große Bewegung. Also deswegen würde ich sagen, ja, es gibt so Kipppunkte und kritische Schwellen, und da braucht es vor allen Dingen dann irgendwie Vorbilder, die so wandelmutig vorleben. Und ich weiß, dass Extinction Rebellion, die stützen sich auf so eine Studie aus der Protestforschung, wo gesagt wird, es braucht 3,5% der Bevölkerung, um so, zu so einem Umkehr, zu einem Wandel zu kommen. Das fand ich irgendwie interessant. Und aber trotzdem, natürlich sind auch politische Mehrheiten wichtig, ne? Wir leben in einer Demokratie, das ist gut so, deswegen brauchen wir politische Mehrheiten, und ich glaube, wir brauchen einen Wandel im Denken für einen Wandel im Wählen. Und ich hatte mir das bei der letzten Bundestagswahl vorgenommen, einen CDU-Wähler für eine grüne Stimme zu gewinnen mit Argumenten. Und ich dachte mir so, wenn wir vielleicht alle jungen Menschen das probieren und alle schaffen, vielleicht eine Person zu überzeugen, das wäre doch schon toll.
Das wäre es ehrlich. Glaubst du denn, dass gerade junge Menschen diesen Wandel vorantreiben können oder können das auch ältere Menschen?
Ich glaube, da kommt es vor allen Dingen auf Vertrauen an, ne? Also wen siehst du als vertrauensvolle Person und auf wessen Argumente gibst du vielleicht oder hörst du vielleicht? Und ich denke mir, gerade so in der Familie würde ein Vater einer Tochter vielleicht zuhören, wenn sie sagt, ey, es geht hier um meine Zukunft. Also ich glaube, das sind doch gute Ansatzpunkte. Und ja, dieser Generationenwechsel, ich glaube, den sieht man schon. Also bei der letzten Bundestagswahl hat man ja gesehen, vor allen Dingen die Grüne und FDP sind ja erstarkt und die haben sehr viele Stimmen bei den jungen Menschen geholt. Aber natürlich, es gibt einfach weniger junge Menschen und deswegen haben wir vorhin schon drüber geredet, müssen wir irgendwie gucken, wie wir die sonst noch unterstützen und schützen können.
Reden wir mal über einen nachhaltigen Lebensstil und über Konsumverhalten. Was glaubst du denn, wie könnte man seine Eltern davon überzeugen, ihr Konsumverhalten nachhaltiger zu gestalten?
Ja, ich glaube, die Frage finde ich ein bisschen schwierig. Also nein, erstmal so nachhaltiger Konsum ist auf jeden Fall wichtig. Aber mir geht es da, glaube ich, sehr um diese Frage, wie kommen wir zu Veränderungen? Ne? Brauchen wir individuelle Verhaltensänderungen oder muss sich eigentlich groß strukturell im System irgendwie was ändern? Und ich glaube nicht, dass die einzelne Person irgendwie das Klima retten wird und diese Konzepte ökologischer Fußabdruck oder CO2-Fußabdruck, das ist ja auch was sich die fossile Lobby ausgedacht hat, ne? Um die von den eigentlich Verantwortlichen abzulenken, um den Blick auf effektive Lösungen irgendwie zu verstellen. Und deswegen sehe ich das grundsätzlich kritisch zu sagen, ja, bitte verhalte dich ökologischer. Wir brauchen nachhaltigen Konsum, aber es ist vor allen Dingen die Politik, die muss dafür die Rahmenbedingungen vorgeben, ne, die Spielregeln. Also ich glaube, es sind nicht die Jugendlichen, die ihre Eltern überzeugen müssen, sondern ich finde, nachhaltiger Konsum, das muss das neue Normal werden. Das muss den Menschen einfacher gemacht werden, sich für die nachhaltige Wahl zu entscheiden. Und vor allen Dingen darf es keine Frage des Geldes sein, ne? Also die ökologischere Wahl muss eigentlich günstiger sein, wenn wir die Umweltzerstörung damit einpreisen. Und ich würde dann sagen, nachhaltiger Konsum ist nicht schlecht, aber es ist vielleicht eher eine Frage des eigenen Gewissens, eine persönliche Entscheidung. Also wenn du es machen möchtest, um dich gut zu fühlen, schön, aber wir sollten niemanden an den Pranger stellen, weil eigentlich muss sich strukturell was ändern.
Okay, man hat jetzt auf jeden Fall auch rausgehört, dass sich strukturell was ändern muss. Also im Prinzip, wenn so die Rahmenbedingungen geschaffen sind, dass dann die Menschen sich nachhaltig konsumieren können. Ich weiß nicht, aber ich finde es so persönlich immer ganz schön, wenn ich Menschen sehe, die nachhaltig leben oder halt sich vegetarisch oder vegan ernähren und so weiter und das als Inspiration nutze. Also wenn ich das sehe und mir so denke, boah, wow, ich möchte auch so leben. Das ist ja auch schon mal schön, weil damit kann man ja eigentlich auch was erreichen, wenn mehrere Menschen wieder so ein Movement starten, sich nachhaltig, so einer nachhaltigen Lebensart irgendwie anschließen und dann sagen, ja, okay, ich möchte mich jetzt vegan oder vegetarisch ernähren, ich möchte jetzt auf Plastik verzichten. Ich finde auch ganz viel, dass ganz oft Minimalismus damit auch ein bisschen zu tun hat für eine nachhaltige Lebenshaltung. Glaubst du, dass das Konsumverhalten der jungen Menschen auch schon so ein bisschen halt zum Klimaschutz beigetragen hat oder beitragen kann? Denn es gibt ja echt viele Leute, die, sagen wir jetzt mal, auf Fleisch verzichten. Und das hilft ja auch dem Klima.
Total. Also ich glaube, ich habe auch jetzt vor ein paar Wochen erst wieder so eine Statistik gesehen, also wie sich auch die Zahl an vegetarisch und veganen Menschen in Deutschland erhöht hat. Also es ist wirklich beeindruckend und sind ja eigentlich sehr gute Nachrichten. Aber trotzdem, habe ich jetzt leider nicht so die mega positive Nachricht, weil ja, in Restaurants, in Cafés, in Supermärkten, es gibt immer mehr pflanzliche Gerichte und Produkte. Also das heißt, die Lebensmittelindustrie, Gastronomiebranche, die haben das erkannt und sich darauf eingestellt. Aber trotzdem, trotz diesen Änderungen im Ernährungsverhalten, produzieren wir nicht weniger tierische Produkte, sondern wir produzieren genauso viel und exportieren die dann einfach. Und dann ist natürlich die Frage, okay, bringt es was, ne? Und dann sind wir da wieder bei den Spielregeln und bei den Gesetzen und Maßnahmen, die eigentlich der Staat vorgeben muss. Und das ist das Gleiche auch bei Kleidung oder Technik, ne? Der Markt für nachhaltige Produkte, der wächst. Es gibt ja immer mehr Marken und Labels, auch Leihangebote. Aber trotzdem führt das nicht dazu, dass wir insgesamt weniger produzieren oder dass wir, was ja auch schon gut wäre, weniger Ressourcen verbrauchen. Und das ist halt so diese große Debatte, können wir Wachstum weiterhaben und den vom Ressourcenverbrauch entkoppeln. Da gibt es viele Leute, die sagen, das geht, und es gibt aber auch viele Studien, die das widerlegt haben. Also ja, ist die Frage, ob, wie du gesagt hast, Minimalismus, brauchen wir vielleicht von manchen Dingen auch einfach weniger und können wir dann nicht auch glücklicher sein? Das ist eine Debatte, die, glaube ich, noch mehr geführt werden muss. Der Staat muss eigentlich eine Anpassungspolitik machen. Also er muss den Menschen ermöglichen, sich an diese neuen Gegebenheiten anzupassen und vor allen Dingen ein nachhaltiges, klimafreundliches Leben zu führen. Das muss das Einfachste werden.
So, Leute, da sind wir auch schon direkt am Ende unseres Podcasts. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet einiges davon mitnehmen und es hat euch zum Nachdenken anregen können. Danke auch an Anna für die tollen Antworten und danke, dass du dabei warst.
Ja, danke dir. Es war total nett und ich bin gespannt auf Reaktionen und freue mich über alle, die sich das anhören.